Breitband Topic.
Sehen Sie nur fern, wenn Sie fernsehen, oder machen Sie noch was nebenher? Schreiben Sie uns via Twitter oder Facebook. Genau so versuchen Fernsehmacher immer stärker Zuschauer zur Interaktion zu bewegen.
Geht natürlich auch bei uns Radiomachern. Soziale Medien aus dem Internet sollen die Glotze also endlich zukunftsfähig machen. Während man früher beim Fernsehen vielleicht nur gebügelt hat, soll man heute chatten und twittern, und zwar am besten direkt mit den Machern und Moderatoren von Magazinen und Shows.
Buzzwords gibt's natürlich auch schon für den aktuellen Trend. Social TV und Second Screen etwa sind die Worte, die derzeit massiv die Runde machen. Thomas Reintjes erklärt, wie man sich das Ganze praktisch vorzustellen hat.
Schön, dass ihr auch wieder dabei seid, und wir haben natürlich viele Mitmachmöglichkeiten.
Rundshow-Moderator Richard Gutjahr und sein Sidekick Daniel Fiene jonglieren in der halbstündigen Sendung mit Statements von Studiogästen und Zuschauern, die sich über Twitter und Facebook, per Telefon oder Mail oder Google Hangout in die Sendung einmischen.
Twitter hier dabei sein, twitter.com/rundshow.
Waldeis zum Beispiel hat gerade geschrieben: ich schaue gleich mal meine erste Rundshow. Ich schreibe mal zurück. Das erste Mal tut immer weh.
Das nennt man heute Social TV. Öffentlich-rechtliche wie private Sender versuchen, über soziale und mobile Medien ein Gemeinschaftserlebnis rund um ihre Sendungen zu schaffen. Ganz neu ist so etwas nicht. Musiksender setzten schon vor 10 Jahren auf Zuschauer-SMS, die am unteren Bildschirmrand durchliefen. Für die Rundshow gibt es sogar eine eigene Smartphone-App, über die die Zuschauer Einfluss auf die Sendung nehmen können. Und zum ARD-Tatort, ohnehin mit einer großen Online-Fangemeinde ausgestattet, gab es kürzlich einen sogenannten Tatort Plus, ein Adventure-Spiel, in dem im Anschluss an den ausgestrahlten Sonntagabend-Krimi gemeinsam im Netz weiter ermittelt werden konnte.
Und die Jagd geht weiter. Erst im Fernsehen, dann im Netz. Das Tatortspiel beginnt. Der Wald steht schwarz und schweiget. Jetzt ermitteln die Zuschauer.
Immerhin gut 100.000 Zuschauer machten mit. Mancher Social-TV-Ansatz klingt immer noch nach Spielerei. Tatsächlich aber kämpfen die Fernsehmacher längst um die Aufmerksamkeit der Zuschauer, die nicht mehr ungeteilt ist. Viele sitzen bereits mit einem sogenannten Second Screen, einem Smartphone-, Laptop- oder Tablet-Bildschirm vor dem Fernseher. In Deutschland nutzen rund die Hälfte der Tablet-Besitzer das Gerät regelmäßig beim Fernsehen. Während die Sender versuchen, diesen Zweitbildschirm ebenfalls mit ihren Angeboten zu füllen, steht ihnen ein ganzes Ökosystem an Konkurrenten gegenüber. Apps wie GetGlue oder Couchfunk laden zum direkten Austausch über das gerade laufende Programm ein und konkurrieren mit Tatort Plus oder der Rundshow-App. Wie Fernsehmacher und andere Anbieter den Social-TV-Markt unter sich aufteilen, ist noch völlig offen. Vielleicht bleibt Social-TV ohnehin eine Modeerscheinung und das Fernsehen taugt doch nicht zum internetgestützten Dialogmedium. Optimisten erhoffen sich davon jedoch neue inhaltliche Impulse für das Fernsehen.
Thomas Reintjes über die aktuellen Social-TV-Projekte im deutschen Fernsehen.
Und über genau diese Social-TV-Projekte und ihre tatsächliche Bedeutung für die Zukunft des Fernsehens habe ich in dieser Woche auch mit Bertram Gubel gesprochen.
Bertram Gubel ist Blogger, Kommunikationswissenschaftler und auch Berater größerer Medienunternehmen. Unter anderem berät er derzeit den TV-Kanal Arte.
Ja, und Bertram Gubel, den man übrigens G-U-G-E-L schreibt, nur um größere Missverständnisse zu vermeiden, habe ich zuerst gefragt, ob Fernsehen tatsächlich ein interaktives Dialogmedium werden kann und vor allem werden sollte.
Ich meine, Fernsehen an sich kann nicht ein Dialogmedium sein. Es gibt eine Geschichte, die muss erzählt werden. In der Hinsicht ist es sehr, sehr schwierig, vor allem bei fiktionalen Inhalten, da einen wirklichen Dialog aufzubauen mit den Nutzern. Wenn man das macht, dann ist es sehr, soll der Mörder jetzt links oder rechts gehen oder wer stirbt als nächstes? Solche Sachen zu machen, das ruiniert die Unterhaltung für viele Zuschauer. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Formate, die Interaktion einbeziehen können, also so wie die Rundschau, tagesaktuell, live, wo man auch früher schon immer Interaktion hatte, die war nur auf anderen technischen Möglichkeiten. Wir hatten ja irgendwie Faxe, schickt uns E-Mails ins Studio, heute heißt es, schickt uns Tweets ins Studio. Ist natürlich eine technische Weiterentwicklung und es wird wahrscheinlich auch eine breitere Masse zugänglich, weil es eben sehr, sehr einfach ist. Und ich muss da nicht unbedingt mit dem Sender kommunizieren, sondern ich kann eben mit der Community außenrum kommunizieren und interagieren. Das heißt, ich kann den Tatort gucken, muss aber überhaupt nicht mit dem Produzenten oder mit der ARD irgendwas zu tun haben, sondern ich unterhalte mich und interagiere nur mit den anderen Tatort-Zuschauern. Und das bedeutet nicht, dass quasi das Fernsehen an sich interaktiv wird, aber die Kommunikation drumherum wird reicher und interessanter.
Aber das ist ja das Interessante, dass man beobachten kann, dass es ganz unterschiedliche Strategien gibt. Auf der einen Seite versuchen Fernsehsender quasi die Umwelt von ihren Formaten weiterzuentwickeln, im Netz sozusagen Fortsetzungen zu entwickeln, Interaktionsmöglichkeiten anzubieten. Der Tatort ist ein Beispiel. Dann gibt es aber eben auch Experimente wie die Rundschau vom Bayerischen Rundfunk, Social Media ins Fernsehen hineinzuholen, also dem Fernsehen selbst Social Media Strukturen zu geben. Warum fühlen sich die TV-Sender momentan genötigt, solche Experimente ins Fernsehen zu holen?
Es gibt sehr viele Cases, die zum Beispiel sagen, wenn Twitter aktiv genutzt wird im Fernsehen und es beworben wird, dann schauen mehr Leute live hin. Und das ist natürlich was, was man jedem Fernsehmacher gut verkaufen kann. Das ist aber nicht das, was quasi die Rundschau macht. Die Rundschau leistet Pionierarbeit. Sie versuchen sehr, sehr viele Sachen aus und tasten sich da auch ran. Also ich würde das eher als ein großes Experiment machen, wo nicht alles immer so ist, wie es dann in 5 Jahren vielleicht sein wird, sondern man geht in verschiedenste Richtungen, guckt, was funktioniert nicht. Und das Schöne daran ist ja, dass sie, indem sie täglich die Sendung neu machen, lernen sie, ne? Was haben wir gestern richtig gemacht, was haben wir falsch gemacht, was war das Feedback? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess, dass Fernsehmacher lernen, nach und nach die Sendung zu verbessern auf Basis des Feedbacks, das sie bekommen.
Der Blogger und Videojournalist Markus Hündgen spricht davon, dass Social TV aktuell noch so eine Art Gimmick ist, eine Art Brückentechnologie. Kann man sagen, dass sich die Rundschau zum konventionellen Fernsehen verhält wie der Formel-1-Wagen zur Serienproduktion eines Fahrzeugs? Es geht darum, auszuprobieren, Tools, also Werkzeuge zu entdecken, die später übertragen werden können in das klassische Fernsehen der Zukunft?
Einzelne Sachen, ne? Da hat man halt das hocheffiziente Getriebe aus einem Formel-1-Wagen und das packt man dann auch in die Serienproduktion und danach laufen alle Getriebe viel runter. Ähnliche Sachen wird es wahrscheinlich aus der Rundschau geben. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass in Zukunft alle Live-Shows so ablaufen wie die Rundschau. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu hart der Übergang von klassisch, ich lehne mich nur zurück und sehe diese ganzen Interaktionen nicht und habe immer das perfekte Bild hin zu, wir haben sehr viele verschiedene Interaktionsmöglichkeiten, wir haben sehr viele unterschiedliche Quellen für die Videos, die Nutzer können ihre eigenen hochladen, die packen wir direkt ins Fernsehen. Zu Markus Hündgen, ich finde, er hat recht, oft ist Social TV im Moment mehr oder weniger ein Buzzword, weil es wird gesagt, naja, okay, wir machen Community, wir machen Facebook, wir machen Twitter, wir blenden Hashtag ein und damit ist die Sache erledigt. Und was aber nicht passiert ist, dass quasi dieser Gedanke dahinter, die Nutzer mit einzubeziehen, dass das nicht wieder zurückfließt in die Formatentwicklung und in den Inhalt. Es geht eigentlich darum, die neuen Inhalte zu erstellen, nicht irgendwie technische Features, irgendwie tolle neuen Technologien auszuprobieren. Die sind schön, aber es geht ja wirklich darum, die Geschichte zu erzählen und dafür die adäquaten Mittel zu wählen.
Es gibt ein weiteres wichtiges Stichwort, das heißt Second Screen. Wir haben es gerade im Vorsetzer gehört. Ist das vielleicht auch ein ganz entscheidendes Modell, dass man einerseits dieses Lean-Back-Medium weiter so erhalten will, aber daneben parallel beispielsweise Twitter über einen Tablet benutzt?
Also alles, was Interaktion hat, ist über einen Second Screen so viel einfacher, weil man muss sich nur mal vorstellen, auf dem Fernseher Text eingeben bedeutet, ich habe irgendwie eine Fernbedienung, da habe ich 10 Zahlen drauf und ich habe 4-Wege-Navigation. Extrem schwierig. Auf dem Handy, das habe ich da, ich kann es sofort kontrollieren und ganz wichtig, nur ich sehe, was ich schreibe. Von daher ist es für die Interaktion sicherlich das richtige Modell. Ich glaube auch für viele Zusatzinformationen. Nutzer interagieren auf diesen Geräten, aber in der Regel beschäftigen sie sich nur in seltenen Fällen mit dem Fernsehprogramm. Sie surfen im Netz, sie sind auf Social Networks. Da ist auch das größte Potenzial für das Fernsehen, dass man diese Nutzung wegzieht von diesen generischen Tätigkeiten und hin beschäftigt euch auch auf diesem anderen Gerät mit dem Fernsehen und mit dem Fernsehinhalt.
Es ist ja aktuell so, dass wir im Jahr 7 von YouTube erst sind. Mancher hat sich das vielleicht gewundert diese Woche, dass es erst 7 Jahre sind, dass YouTube das Bewegtbild im Netz so stark dominiert. Hat das konventionelle, das klassische Fernsehen eigentlich tatsächlich eine Chance mit Formaten wie Social TV, um sich gegen solche Giganten wie YouTube durchzusetzen einerseits? Oder ist es nicht entscheidend, die klügsten Distributionskanäle zu wählen?
Fernsehen kann auf vielen Ebenen nicht mit YouTube konkurrieren, weil es ganz, ganz viele Nutzungsformen auf dieser Plattform gibt, die das Fernsehen nicht bedienen kann. Sehr, sehr viele Lernvideos. Diese Nutzung kann das Fernsehen in der Breite überhaupt nicht abdecken. So viel Sendekapazität haben sie nicht. Auch diese ganzen sozialen Kontexte. Ich kommuniziere mit Video. Also ich habe nur eine Botschaft, die ich an eine sehr, sehr kleine Zielgruppe auch gerichtet habe. Auch das kann das Fernsehen überhaupt nicht abbilden. Das passiert aber auf YouTube. Und ich glaube, so gibt es noch weitere Bereiche, wo YouTube sich einfach zu einem neuen Medium entwickelt, eine neue Nutzungssituation, die vom Fernsehen vorher überhaupt nicht bedient wurde. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig für das Fernsehen in diesen Bereichen zu konkurrieren. In den klassischen Bereichen, ich schaue quasi 30 Minuten Unterhaltung. Da müssen sie mit YouTube konkurrieren und da müssen sie eine Lösung finden, wie sie quasi sich dazu positionieren.
Der Kommunikationswissenschaftler und Medienberater Bertram Gugel über die Bedeutung von Social TV.
Und was Social TV mit Smart TV zu tun hat, das andere Buzzword, das klären wir gleich mit unserem Technikkorrespondenten in den USA, Janko Röttgers. Bis dann aber vorher Musik, und zwar Sliptone mit Birds and the Bees. Ja, und die Verschmelzung von Fernsehen und Internet hat sich technisch schon längst vollzogen. Die sogenannten Smart TVs, wie sie von der Industrie beworben werden, sind nicht nur internetfähig, sondern dort lässt sich der Bildschirm auch einfach teilen. Man kann Fernsehen und im Netz surfen. Und jeder zweite Deutsche, der ein neues Gerät erwirbt, findet das gut und kauft sich so ein Smart TV.
Das klingt auf den ersten Blick erstmal ziemlich viel, aber in der Summe, also die absolute Zahl betrachtet, sind das gerade mal 17% aller deutschen Haushalte, die ein entsprechendes Gerät haben. Das ist schon wesentlich dürftiger. Die große Mehrheit der Nutzer überdies geht mit diesen Geräten im Wohnzimmer nie oder nur außerordentlich selten ins Netz, vermeldet der Hightech-Verband Bitkom, und das Ganze vermeldet er ziemlich enttäuscht. Du, Vera, hast darüber gestern mit Janko Röttgers gesprochen.
Genau, Janko Röttgers, unser Technikkorrespondent und Journalist vom US-Blog GigaOm, den habe ich nämlich gefragt, was das damit auf sich hat, also ob die Branche am Nutzer vorbei arbeitet.
Das liegt nicht daran, dass die Leute zu dumm sind oder dass Konsumenten zu dumm sind, sondern ich glaube, dass die Technologie einfach noch nicht weit genug fortgeschritten ist. Und andererseits sind die Inhalte, die einfach noch nicht da, die das jetzt auch reizvoll machen würden für den Konsumenten. Es gibt dann eben einen Zugang zu YouTube, es gibt noch ein paar andere Dienste, vielleicht gibt es auch einen Wetterdienst oder sowas, der mir sagt, wie jetzt das Wetter draußen ist. Was in Deutschland aber wirklich fehlt, sind Angebote wie Netflix oder wie Hulu in den USA, die einen sehr umfangreichen Katalog von Fernsehserien, von Kinofilmen und so weiter anbieten und möglicherweise das auch noch zum Pauschalpreis.
Sie sagen, es gibt Streaming-Angebote in den USA wie Hulu und Netflix, die sehr gut funktionieren. Heißt das aber auch, dass die Leute auf dem Gerät den Fernseher, den klassischen und das Internet parallel nutzen?
Ja, ich glaube schon. Und Netflix war da wirklich bahnbrechend, weil die ganz früh erkannt haben, dass Leute, um wirklich auf Dienste zugreifen zu können wie diese, dass sie es wirklich auf dem Fernseher haben wollen, dass man sich sowas in groß anschauen möchte, eine ganze Fernsehserie oder einen ganzen Kinofilm. Und die haben eben ganz früh angefangen, auf möglichst vielen Geräten vorhanden zu sein. Fernseher und Spielkonsolen spielen dabei eine ganz große Rolle. Apple TV, also so diese externen Geräte, die man an Fernseher anschließt, wenn der eigene Fernseher noch kein Smart TV ist. Und da haben sie auch sehr viel Arbeit reingesetzt, diese Anwendung selber sehr einfach zu machen.
Welche Impulse könnten denn aus Ihrer Sicht hier in Deutschland die Fernsehsender geben, zum Beispiel die Bezahlsender? Jetzt wurde zum Beispiel hier in Deutschland der HBO-Channel von Sky gestartet, ein Pay-TV-Angebot, das man auch mobil empfangen kann, sich überall hin streamen lassen kann. Sind das auch Player, die da vielleicht einen Impuls geben könnten in Richtung Smart-TV?
Ich denke schon, dass Fernsehsender eine große Rolle spielen. In Deutschland war das ein bisschen schwierig in der Vergangenheit. RTL und Sat1, Pro7 haben das ja in der Vergangenheit versucht, eine eigene Plattform zu machen. Das hat nicht ganz geklappt. Aber HBO ist eben auch in den USA federführend, was die Bezahlsender angeht, weil die eben ihren gesamten Katalog zur Verfügung stellen. Das bringt schon dann auch viele Leute dazu, zu sagen, okay, möglicherweise gebe ich jetzt mein Kabelfernsehen doch nicht auf, weil da gibt es eben doch viele interessante Angebote und ich kann die auf allen Geräten anschauen, wann und wo ich will.
Das könnte also zu einer Verschmelzung führen, auch auf dem Gerät. Und was vielleicht auch zu einer Verschmelzung führen könnte von Internet und Fernsehen, ist eben Social TV. Wie könnte aus Ihrer Sicht gut gemachtes Social TV aussehen, um vielleicht dem linearen Fernsehen wieder ein bisschen auf die Sprünge zu helfen und um auch diese Geräte miteinander verschmelzen zu lassen?
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nicht auf ein einziges Gerät sich verlässt. Das in der Vergangenheit gab es öfter mal so Versuche. Man sagt jetzt, man hat den Google TV oder den Apple TV. Wir müssen alles da auf dem Fernseher abspielen lassen, müssen dann auch Widgets mit ins Bild bringen und den Konsumenten im Prinzip im Endeffekt verwirren oder den Zuschauer, weil zu viel auf dem Fernseher passiert. Die neuere Entwicklung ist, dass man ganz viele dieser Dinge aufs iPad oder aufs Tablet ausladet und dann, während etwas im Fernsehen läuft, können Leute beispielsweise bei einer Sendung wie Deutschland sucht den Superstar parallel dazu auf ihrem iPad abstimmen. Und das ist, glaube ich, ganz interessant, weil das eben auch ganz an Live-TV gebunden ist. Sowas macht nur Sinn, wenn ich das auch mache, während die Sendung tatsächlich im Fernsehen schaut. Und damit bringt das Leute wieder dazu, bei Sportsendungen, bei diesen Reality-TV-Sendungen, dann auch wieder in Echtzeit zuzuschauen.
Das ist dann der sogenannte Second Screen, der viel gehypte zurzeit, dass man also diese Dinge nicht wirklich auf einem Bildschirm abarbeitet, sondern dass es wirklich verschiedene Geräte sind.
Ganz genau. Und da stehen die Firmen auch in den USA erst noch ein bisschen am Anfang, weil es eben auch technisch dann noch ein paar Hürden gibt. Woher weiß mein iPad, was auf meinem Fernseher läuft? Und in der Vergangenheit wurde das häufig so gemacht, dass ich dann ganz explizit sagen muss, ich schaue mir jetzt dies und das an und ich habe vor 10 Minuten angefangen, sozusagen mehr oder weniger mit so einer Art Check-in. Das ist noch ein bisschen zu kompliziert, denke ich, für Konsumenten. Im Endeffekt wird es eher dadurch ablaufen, dass, weil alle diese Geräte sind mit dem Heimnetzwerk verbunden, dass diese Geräte autonom miteinander kommunizieren und dass dann mein Fernseher oder meine Setup-Box, meinem iPad sagt, der schaut sich jetzt das an. Warum sagst du ihm noch ein bisschen mehr über diese Sendung? Oder kannst du dann auch seinen Freunden sagen, was er sich gerade anschaut und ihm dazu noch effektive Inhalte auf den zweiten Bildschirm bringen?
Der US-Markt ist ja in diesen Dingen oft ein paar Jahre voraus dem europäischen Markt. Wie ist Ihre Einschätzung, wenn wir Social TV nehmen? Ist das heillos überschätzt oder steckt da noch einiges drin, was wir in Deutschland vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben, im wahrsten Sinne des Wortes?
Auch in den USA gibt es viele Firmen, die noch versuchen rauszufinden, was das eigentlich wirklich ist, Social TV, und was Leute wirklich machen möchten. Ich glaube, Leute unterhalten sich gerne über Fernsehen, gerade bei Sendungen, die wirklich fesselnd sind. Und das ein bisschen noch irgendwie zu erweitern und mir eine Möglichkeit zu geben, tatsächlich auch mit meinen Kontakten im Netz relevante Unterhaltungen zu führen und nicht einfach nur alles in Twitter reinzuschreien und zu hoffen, dass irgendjemand zuhört. Das ist, glaube ich, die nächste Stufe davon. Und das ist, glaube ich, was Fernsehen bisher noch ein bisschen verpasst hat oder was Fernsehsender verpasst haben. Also wenn man sich im Netz umschaut, gerade bei so Kultsendungen, da gibt es häufig Fanforen, die von irgendwelchen Freiwilligen betrieben werden, wo jede Sekunde einer Sendung im Nachhinein auseinandergenommen wird, analysiert wird. Und wenn Fernsehsender schaffen, das mehr mit ihrer Fernsehsendung selber zu verbinden und möglicherweise auch für diese Sachen, die nicht linear in der Echtzeit stattfinden. Also ich schaue mir eine Sendung an, die gestern lief, kann mir aber während ich die anschaue, möglicherweise auf dem iPad anschauen, welche Kommentare Leute an welcher Minute hinterlassen haben. Sowas ist, glaube ich, sehr spannend und sowas kann dann eben auch Fernsehen wieder interessant machen.
Fernsehen hat also eine Zukunft, sagt Janko Röttgers hier im Deutschlandradio Kultur.